Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie wir wirkungsvoll beten können. Diese Predigt wird die erste in einer Serie systematischer Predigten sein, die sich damit auseinandersetzen, wie man wirkungsvoll beten kann. Gebet ist eine der wunderbarsten Möglichkeiten, eines der größten Privilegien und einer der wichtigsten Dienste für jeden Christen. Ich habe noch nie etwas darüber gelesen, dass Jesus seine Jünger gelehrt hätte, wie man predigt. Aber er hat ihnen beigebracht, wie man betet. Ich glaube, dass jeder, der ein Jünger Jesu Christi sein möchte, danach streben sollte zu lernen, wie man zielgerichtet betet. Dies möchte ich euch in dieser Predigt vermitteln. Wenn wir über Gebet nachdenken, müssen wir zunächst die Sichtweise Gottes bezüglich unseres Gebets verstehen. Ich bin in der anglikanischen Kirche in Großbritannien aufgewachsen und ich möchte die anglikanische Kirche in keiner Weise verurteilen, doch als heranwachsender Junge habe ich mir Gott als einen älteren Herrn mit einem weißen, dünnen Bart vorgestellt, der leicht reizbar ist, niemanden so leicht an sich heranlässt und der sein Arbeitszimmer am Ende eines sehr langen Ganges hat. Wenn man sich jemals zu diesem Arbeitszimmer begeben musste, durfte man nur auf 10 Spitzen den Gang hinuntergehen, musste an die Tür klopfen und wenn man Einlass bekam, würde er einen vielleicht tadeln und einen an seine Missetaten und Unterlassungssünden erinnern und das Beste, was man tun konnte, wäre dieses Arbeitszimmer wieder so schnell wie möglich zu verlassen und den Gang wieder zurückzurennen. Ich weiß nicht, wie dieser Eindruck in meinem Inneren entstanden ist, doch er war da. Und ich denke, dass die meisten Menschen den Standpunkt vertreten, dass Gott wohl sicherlich von uns und durch unser Gebet und durch unsere Nöte nicht allzu sehr gestört werden möchte. In der Bibel lesen wir, dass Gott bereit ist, unsere Gebete zu beantworten. Wir möchten uns deshalb für einen Augenblick damit auseinandersetzen. Und zwar mit der Bereitschaft Gottes, Gebete zu erhören. In der Studienhilfe findet ihr einige Schriftstellen, die die Wahrhaftigkeit dieser Aussage unterstreichen. Wenden wir uns zunächst den Sprüchen zu, wo wir folgende Worte finden: Das Gebet der Aufrichtigen ist Gottes Wohlgefallen. Das Wort Wohlgefallen ist ein sehr starker Ausdruck. Er weist auf großes Vergnügen und intensives Interesse hin. Denkt daran, dass, wenn ihr aufrichtig und ehrlich seid, Gott an eurem Gebet Wohlgefallen hat. Er hört euch gerne zu. Im Hohelied, wo die Beziehung zwischen Christus als dem Bräutigam und der Gemeinde als Braut geschildert wird, sagt im 2. Kapitel der Bräutigam zur Braut: Lass mich deine Stimme hören. Gott verlangt danach, deine Stimme zu hören, wenn sie sich ihm in einem glaubenden Gebet zuwendet. Im Neuen Testament finden wir viele, viele Schriftstellen, die betonen, dass er unser Gebet möchte und dass er will, dass wir Gebetserhörungen empfangen. Ich will es noch einmal wiederholen: Der offenbarte Wille Gottes für dich als Gläubigen ist, dass du beten sollst und dass du das, wofür du gebetet hast, empfangen sollst. Nichts Geringeres als das ist der Wille Gottes. Wir wollen nun einige dieser Schriftstellen gemeinsam betrachten. Bitte schlagt hierzu eure Bibel auf. Lesen wir zunächst Matthäus 7, 7-8. Diese Verse stammen aus der Bergpredigt. Hier wird auf 6 verschiedene Arten zum Ausdruck gebracht, dass Gott möchte, dass du das erhältst, wofür du betest. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Beachtet, dass all diese Aussagen positiv formuliert sind. Jesus teilt uns auf 6 verschiedene Arten mit, dass Gott unser Gebet möchte und dass er möchte, dass wir empfangen, wofür wir gebetet haben. In Matthäus 21,22 sagt Jesus: Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Die Aussage könnte nicht umfassender und weitreichender sein, wenn es heißt, und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. In Markus 11,24 sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Auch hier könnte die Aussage nicht weitreichender sein. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. In Johannes 14,13-14 sagt Jesus, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Was könnte ausdrücklicher oder allumfassender sein als diese Aussage, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. In Johannes 15,7 steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. In Johannes 16,24 heißt es, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Jesus fordert uns heraus, zu bitten und zu empfangen, damit unsere Freude völlig sei. Die Erfahrung hat mich und ich denke auch euch gelehrt, dass nichts die Freude auf wunderbarere Weise vollkommen macht, als diese Gewissheit, dass der allmächtige Gott unsere Gebete erhört. Was könnte wunderbarer sein, als die Gewissheit, dass der Schöpfer des Universums, der allmächtige Gott, der Stimme unseres Gebets sein Ohr leiht und Wohlgefallen daran hat, unser Gebet zu erhören. Wenn wir erfahren, dass wir auf unsere Gebete konkrete Gebetserhörungen bekommen, ist unsere Freude vollkommen. Jesus sagt, wir sollen bitten und wir werden empfangen, damit unsere Freude völlig sei. Natürlich müssen wir, wenn wir regelmäßig Gebetserhörungen bekommen wollen, einige grundlegende Prinzipien beachten und gewisse Bedingungen erfüllen. Ich werde mich nun gleich systematisch und der Reihe nach mit den wichtigsten Voraussetzungen für Gebetserhörung beschäftigen. Während wir diese Bedingungen durchgehen, solltet ihr aber im Hinterkopf behalten, dass die Hauptsache bei all dem ist, dass Gott eure Gebete möchte und dass er sie erhören möchte. Bedingungen, die gestellt werden, sollen euch nicht vom Beten abhalten. Wir müssen die Bedingungen einhalten, doch in erster Linie muss uns klar werden, dass es Gottes Wille ist, dass wir beten und dass er unsere Gebete wirklich erhören möchte. Betrachten wir nun einige dieser Bedingungen. In der Studienhilfe habe ich 7 grundlegende Bedingungen für erhörliches Gebet notiert. Wenn ich an so einer Studienhilfe arbeite und bei Punkt 7 angelangt bin, höre ich für gewöhnlich auf. Ich habe den Eindruck, dass es damit zu Ende ist. Das ist kein Aberglaube, aber ich habe festgestellt, dass die Sache meist mit Punkt 7 endet. Die erste große Bedingung lautet im Namen Jesu. In Johannes 14,13-14 sagt Jesus, was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun. Was immer ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun. Warum beten wir im Namen Jesu? Wenn wir im Namen Jesu beten, bedeutet das, dass wir anerkennen, dass wir überhaupt kein Recht haben, uns dem allmächtigen Gott zu nähern, außer allein durch Jesus. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, um durch seinen Opfertod am Kreuz unseren Platz einzunehmen und wieder vom Tod aufzuerstehen, um unser Mittler und Hohepriester zur Rechten Gottes zu sein, hätten wir überhaupt kein Recht, uns dem allmächtigen Gott zu nähern. In Jesus haben wir aber das uneingeschränkte Zugangsrecht zu Gott in vollkommener Freiheit und Freimütigkeit. Wenn wir also im Namen Jesu beten, erinnern wir uns daran, dass die einzige Grundlage, auf der wir uns Gott nähern, der Herr Jesus Christus ist und das, was er für uns am Kreuz getan hat. Er nimmt nun die Position unseres Mittlers und Hohepriesters zur Rechten Gottes im Himmel ein. Aufgrund dieser Bedingung öffnet uns Gott die Tür zu allen himmlischen Reichtümern und stellt sie uns im Namen Jesu zur Verfügung. Römer 8,32 ist eine weitere wunderbare Bibelstelle, in der es heißt: Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Denkt einmal darüber nach. Gott wird uns alles schenken. Aber wie lautet die Bedingung? Mit ihm. Ohne Jesus haben wir nichts. In und durch Jesus haben wir alles. Diese Tatsache proklamieren wir, wenn wir im Namen Jesu beten. In Philipper 4,19 sagt Paulus: Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Die Quelle, aus der wir alles erhalten, was wir brauchen, ist der Reichtum Gottes in Herrlichkeit. Und gleichgültig, wie viel du betest, Gott wird dabei nie bankrott gehen. Nachdem Gott all deine Bedürfnisse gestillt hat, ist er immer noch genauso reich wie zuvor. Alles kommt aus seinem Reichtum in Herrlichkeit, doch der Versorgungskanal gewissermaßen ist Jesus. In 2. Korinther 1,20 heißt es: Denn so viele Gottes Verheißungen es gibt, in ihm, Jesus Christus, ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen, Gott zum Lobe durch uns. Wir haben Zugang zu allen Verheißungen Gottes, aber nur durch ihn, Jesus Christus. All dies bekennen wir, wenn wir im Namen Jesu zu Gott kommen. Die zweite wichtige Bedingung lautet: Wir müssen mit Lobpreis und Danksagung kommen. Vielen Christen ist das gar nicht bewusst. Erst vor 2 Tagen kam eine Dame auf mich zu und sagte, sie hätte gar keine Freude mehr. Und sie machte auch wirklich einen völlig freudlosen Eindruck. Ich fragte sie: Loben und danken Sie Gott denn noch immer? Sie antwortete: Ja, früher schon, aber als ich die Freude verlor, hörte ich damit mehr oder weniger auf. Ich entgegnete: Das ist der entscheidende Grund dafür, warum Sie keine Freude mehr haben. Loben Sie Gott nicht auf der Grundlage von Gefühlen, sondern von Tatsachen. Er ändert sich nicht. Seine Gnade und seine Wahrheit wären ewig. Aus diesem Grund loben Sie Gott. Wenn du Gott nicht lobst und nicht mit Lobpreis und Danksagung vor ihn kommst, hast du keinen Zugang zum allmächtigen Gott. Durch Lobpreis und Danksagung erhält man Zugang zu Gott. Wenn wir nicht mit Lobpreis und Danksagung kommen, können wir zwar zu Gott beten, aber aus einer gewissen Distanz. Wir merken dann sehr bald, dass wir von Gott weit entfernt sind und er von uns. Der Grund hierfür ist, dass wir uns Gott nähern, ohne den festgelegten Weg des Lobpreises eingeschlagen zu haben. In Psalm 100, Vers 4 steht: Tretet mit Dank durch seine Tore ein, kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Tempels, dankt ihm, preist seinen Namen. Das Tor ist Danksagung, die Vorhöfe, über die wir Zugang erhalten, Lobpreis. Wenn du nicht mit Dank und Lobpreis kommst, erhältst du keinen Zugang zum allmächtigen Gott. Du fühlst dich einsam, ausgeschlossen, weit von Gott entfernt. Du musst wieder damit beginnen, Gott zu loben und zu danken. Außerdem dauert es nicht lange, Gott zu sagen, was du brauchst. Aber es ist wichtig, eine Beziehung mit Gott zu bekommen, in der du weißt, dass du das, worum du bittest, auch bekommst. Lobpreis und Danksagung sind die Mittel, um eine solche Beziehung zu Gott zu erhalten. In Jesaja 60,18 heißt es: An dem Ort, an dem Gott wohnt, wirst du deine Mauern Errettung nennen und deine Tore Lob. Jedes Tor, das uns Zugang zum allmächtigen Gott gewährt, trägt die gleiche Bezeichnung: Lobpreis. Wenn du nicht durch das Lobpreistor hineingehst, erhältst du auch keinen Zugang zu Gott. Im Neuen Testament heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sei niemals zurückhaltend mit Lobpreis. Wenn du damit anfängst, Gott dafür zu danken, wer er ist und was er schon getan hat, entsteht in deinem Herzen der Glaube für das nächste Gebetsanliegen. Vergiss also nicht, dass man durch Danksagung und Lobpreis Zugang zu Gott erhält und dass nur so der Weg in seine Gegenwart frei wird. Tritt mit Dank durch seine Tore ein und komm mit Lobpreis in seine Vorhöfe. Bevor du deine Bitten vorträgst, solltest du dir immer die Zeit nehmen, einfach dem allmächtigen Gott zu danken und ihn zu loben. Du wirst feststellen, dass dir auf diese Weise deine Bitten ruhig und leicht über die Lippen kommen. Die dritte Bedingung lautet, wir sollen uns Gott ohne Verdammnis oder anders ausgedrückt mit Freimütigkeit nähern. In Psalm 66, 18 heißt es im Englischen, wenn ich Sünde in meinem Herzen erwäge, so wird der Herr nicht hören. Sünde im Herzen zu erwägen bedeutet, dass ich vor Gott komme, dabei im Herzen aber das Bewusstsein habe, dass mich etwas verdammt. Wenn ich mich Gott nun im Glauben nähern möchte, erinnert mich Satan an diese oder jene Sache, die nicht richtig ist und die nicht aus dem Weg geräumt wurde, zum Beispiel eine Sünde, die ich nicht bekannt habe oder, falls ich sie bekannt habe, für die ich Gottes Vergebung nicht in Anspruch genommen oder empfangen habe. Ich bin mir dieser Sache also in meinem Herzen ständig bewusst. Wenn ich mich Gott jedoch mit Verdammnis nähere, empfange ich nicht, wofür ich bete. Ich muss dieses Bewusstsein der Sünde aus meinem Herzen verbannen. Dies geschieht in erster Linie durch Glauben, denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, um dem Problem der Sünde zu begegnen, ist, sie zu bekennen, Buße zu tun und darauf zu vertrauen, dass Gott uns vergibt und uns reinigt, so wie er es verheißen hat. Wenn du das getan hast, mach dir über deine Sünden keine Gedanken mehr, denn wenn du, während du betest, an deinem Sündenbewusstsein festhältst, wird Gott dein Gebet nicht hören. Wenn ich in meinem Herzen Sünde erwäge, wird der Herr mich nicht hören, sagt der Psalmist. Aber wisst ihr, was er als nächstes sagt? Aber der Herr hat mich gehört. Mit anderen Worten, er erhebt sich über den Versuch Satans, ihn zu verdammen und sagt, Gott hat mich gehört. Warum hat Gott mich gehört? Weil ich im Namen Jesu gekommen bin. Weil ich mit Lobpreis und Danksagung gekommen bin. Aus diesem Grund bin ich nicht unter Verdammnis. Die Bibel sagt, wenn uns unser Herz verurteilt, ist Gott größer als unser Herz und kennt alle Dinge. Wir müssen vor Gott nichts verbergen. Wir müssen ihm gegenüber offen und ehrlich sein und ihm jede Übertretung, alle falschen Gedanken und unser Versagen bekennen. Aber wenn wir diese Dinge bekannt haben, müssen wir die vollständige Vergebung und Reinigung Gottes annehmen, in dem Bewusstsein, dass er unsere Sünde aus seinem Gedächtnis gestrichen hat und sie uns nicht mehr vorhalten wird. Dann können wir ohne Verdammnis vor ihn hintreten. In 1. Timotheus 2,8 schreibt Paulus über neutestamentliches Gebet, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Wir müssen die finsteren Gefühle loswerden und diese innere Einstellung, die uns den Zugang verwehrt. Wir müssen Zorn und Zweifel loswerden. Laut der Bibel sind wir, wenn wir zweifeln, unter Verdammnis. Uns muss klar werden, dass wir nicht in die Gegenwart Gottes kommen können, wenn wir unter Verdammnis sind. Die Bibel sagt, dass ein wankelmütiger Mann in all seinen Wegen unbeständig ist. Er soll nicht meinen, dass er etwas von Gott empfängt. Wir müssen uns der Schuldfrage, jedes negativen Gefühls und jeglicher falschen Einstellung uns selbst und anderen gegenüber entledigen. Wir müssen freimütig vor Gott hintreten. In Hebräer 4,16 heißt es ja, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Vergiss nicht, dass es sich um einen Thron der Gnade handelt und dass die Gnade mit Gott auf dem Thron sitzt. Wir kommen nicht zum Gericht, sondern zur Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gesundheit finden in Zeiten der Not. Wir kommen also freimütig. Warum? Weil wir zum Gnadenthron kommen. Wir kommen nicht auf der Grundlage unserer Verdienste, sondern im Namen Jesu. Wir kommen mit Lobpreis und Danksagung, ohne Verdammnis, sondern freimütig, weil Gott uns eingeladen hat und weil er auf einem Gnadenthron sitzt. In Hebräer 10,19 heißt es, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Komm also nie mit Verdammnis, wenn du zu Gott betest. Verdammnis ist einer der größten Feinde jeder Gebetserhörung. Der eigentliche Ursprung für Verdammnis ist Selbstgerechtigkeit. Wenn ich mich selbst rechtfertigen muss, werde ich dies nie zu meiner eigenen Zufriedenheit bewerkstelligen. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir jeden Versuch, uns selbst zu rechtfertigen, beiseite legen und im Glauben die Gerechtigkeit Jesu empfangen, die uns laut Bibel durch unseren Glauben zuteil wird. Wir sollen uns weder über unsere Verdienste noch über unsere Sünden Gedanken machen und weder stolz auf unsere guten Taten sein, noch uns für unsere schlechten Taten schämen. Wir sollen freimütig kommen, weil wir zum Gnadenthron kommen. Es macht keinen Sinn, ständig das eigene Herz zu prüfen, um festzustellen, ob man gut genug ist. Wir müssen Gott vertrauen, dass das Blut Jesu uns von aller Sünde gereinigt hat. Wir gehen direkt zum Thron und direkt hinein in das Allerheiligste. Das ist eine ruhmreiche Art und Weise, um zu Gott zu kommen. Die Bibel sagt, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Ein böses Gewissen wird dich zwangsläufig davon abhalten, mit Erfolg zu beten. Du musst dem Blut Jesu gestatten, dein Herz zu reinigen und ohne zu zweifeln deine Vergebung annehmen. Du bist reingewaschen aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Vor diesem Hintergrund kannst du freimütig in die Gegenwart des allmächtigen Gottes kommen. Fahren wir nun fort mit zwei weiteren wichtigen Bedingungen. Die vierte Bedingung ist die richtige Motivation. Gott erforscht unsere Motive. Er ist sich der Gründe für unsere Gebete sehr bewusst. In Jakobus 4,2 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Der Hauptgrund, warum Christen nicht empfangen, ist, weil sie schlicht und ergreifend nicht bitten. Aber in Vers 3 fährt Jakobus fort, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Mit anderen Worten, eure Gebete sind selbstsüchtig, eure Motive sind falsch und ihr strebt ganz einfach danach, etwas für euer eigenes Wohlbefinden und eure persönliche Befriedigung zu bekommen. Was ist das richtige Motiv? Jesus hat es bereits gesagt, dass der Vater im Sohn verherrlicht werde. Er sagte, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Dies ist das Motiv, aufgrund dessen Gott Gebete erhört. Wir müssen aufrichtig so beten, dass Gott durch die Gebetserhörung durch Jesus Christus verherrlicht werden kann. 2. Korinther 1,20, wir haben diesen Vers in einem anderen Zusammenhang bereits zitiert, aber wir führen ihn hier noch einmal an. Denn so viele Gottesverheißungen es gibt, in ihm, Jesus Christus, ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen, Gott zum Lobe durch uns. Weshalb kommen wir zu Gott und nehmen seine Verheißungen in Anspruch? Damit Gott dadurch durch uns gelobt und verherrlicht werde. Je mehr du die Verheißungen Gottes in Anspruch nimmst, umso mehr verherrlichst du ihn. Je weniger du die Verheißungen Gottes in Anspruch nimmst, desto weniger verherrlichst du ihn. Derjenige, der die Verheißungen Gottes in Christus am meisten in Anspruch nimmt, verherrlicht ihn am meisten. Denn so viele Gottesverheißungen es gibt, in ihm, Christus, ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen, Gott zum Lobe durch uns. Was ist die Motivation, die vor Gott Bestand hat? Die Absicht, dass Gott verherrlicht werde durch das Erhören von Gebeten, die im Namen seines Sohnes Jesus Christus dargebracht werden. Ein weiterer, äußerst wichtiger Punkt sind die richtigen Beziehungen. In der Bergpredigt lehrt Jesus uns, wie wir beten sollen. Und er sagt dann auch, darum sollt ihr so beten. Und eines der Dinge, die er uns zu beten lehrt, und vermutlich ist uns allen das bekannt, war: und vergib uns unsere Schuld oder unser Unrecht, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern oder denjenigen, die uns Unrecht getan haben. Vergib uns, so wie wir vergeben. Erkennt ihr, dass Jesus euch daran gebunden hat, dass ihr nur in dem Maße Gott um Vergebung bitten sollt, indem ihr anderen vergebt? In dem Maße, in dem du anderen vergibst, wird Gott dir vergeben. Wenn du anderen vollständig vergibst, wird Gott dir auch vollständig vergeben. Wenn du anderen aber nur bis zu einem gewissen Grad vergibst, wird Gott dir auch nur bis zu einem gewissen Grad vergeben. Vergib uns, so wie wir vergeben. Ein Hauptgrund, warum viele Christen keine Gebetserhörungen erhalten, ist mangelnde Vergebung anderen gegenüber. Im seelsorgerlichen Bereich habe ich festgestellt, dass dies eine der Hauptblockaden im geistlichen Leben und ein Hauptgrund für Frust und Enttäuschung und für mangelnde Gebetserhörungen ist. Und meistens geht es bei dieser mangelnden Vergebung um eine bestimmte Person. Eines Abends diente ich einer Frau, bei der wir zum Abendessen eingeladen waren. Ich fragte sie, gibt es jemanden, dem sie nicht vergeben haben? Sie sagte ja, und sie nannte eine sehr bekannte Persönlichkeit am amerikanischen Gerichtshof. Ich sagte zu ihr, wenn Sie Befreiung erfahren wollen, müssen Sie ihm vergeben. Es gibt keine Alternative. Wenn Sie ihm nicht vergeben, wird Gott Ihnen nicht vergeben. Denn es heißt, vergib uns, so wie wir vergeben. Bist du bereit zu vergeben? Du sagst, Bruder Prinz, ich weiß nicht, ob ich das kann. Daraufhin sagt Gott vielleicht, nun, ich weiß nicht, ob ich das kann. Was würdest du dazu sagen? Überleg dir besser, was du willst. Vergiss nicht, mein Freund, zu vergeben ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Ich nenne es den Schuldschein zerreißen. Nehmen wir einmal an, jemand schuldet dir 60.000 Mark. Gut, dann zerreiß den Schuldschein. Zerreiß diesen winzigen Schuldschein über 60.000 Mark, denn du weißt, wie viel du Gott schuldest. Sagen wir 12 Millionen Mark. Möchtest du, dass er diesen Schuldschein zerreißt? Dann zerreißt du den, den du in Händen hältst. Und dann wird Gott den Schuldschein zerreißen, den er gegen dich in seinen Händen hält. Wenn du deinen Schuldschein nicht zerreißt, wird Gott seinen auch nicht zerreißen. Dies ist ein unabänderliches Gesetz. Du kannst Gott nicht ändern. Er fordert von uns, dass wir anderen in dem Maße vergeben, wie wir von ihm Vergebung erlangen wollen. Dies ist ins Vaterunser eingebettet. Die letzte Bitte im Vaterunser ist eine Bitte um Befreiung von Satan. Hast du das gewusst? Die korrekte Übersetzung lautet, befreie uns von dem Bösen. Du hast nicht das Recht, um Befreiung zu beten, bevor du nicht anderen vergeben hast, damit auch du von Gott Vergebung empfängst. In Markus 11, 25 und 26 sagt Jesus, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Dies lässt nichts und niemanden aus. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben. Das ist absolut eindeutig. Dieser Satz richtet sich an Christen. Beachtet, dass Jesus über diejenigen spricht, die Gott als ihren himmlischen Vater haben. Er sagt, vergebt, damit auch euer Vater euch eure Übertretungen vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Übertretungen nicht vergeben. Er sagt damit, wenn ihr steht und betet, versucht nicht, euch Gott zu nähern, ohne vorher allen Menschen vergeben zu haben. Bevor ihr betet, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. In 1. Petrus 3,7 geht es um die Beziehung zwischen Eheleuten. Es handelt sich um eine Botschaft für Ehemänner. Viele Prediger, meist Männer, predigen darüber, was die Frauen tun sollen. Diese Botschaft aber richtet sich an die Männer. Ihr Männer ebenso, wohnt mit euren Frauen zusammen mit Einsicht und Verständnis für eure Beziehung und gebt ihnen als dem schwächeren Gefäß Ehre, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ist dir das schon einmal bewusst geworden? Die falsche Beziehung zwischen Mann und Frau verhindert Gebetserhörung. Das kann sowohl am Ehemann als auch an der Ehefrau liegen. Aber wenn die Beziehung zwischen Mann und Frau nicht stimmt, werden ihre Gebete behindert. Wenn du möchtest, dass Gott deine Gebete erhört, deine Kinder errettet und dich mit allem, was du brauchst, versorgt, dann musst du zuerst die Beziehung zu deinem Ehepartner in Ordnung bringen und damit fängt es an. Kommen wir nun zu den noch verbleibenden Bedingungen für erfolgreiches und effektives Gebet. Die sechste Bedingung lautet: Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Schlagt bitte Römer 8 auf. Diese Stelle ist so wichtig, dass ich euch bitten möchte, sie selbst nachzulesen. Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Im Griechischen wird hier die Verlaufsform der Gegenwart verwendet. So viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. So viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wie lebst du jeden Tag als Sohn Gottes? Indem du durch den Geist Gottes geleitet wirst. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du in dieser Welt als Kind Gottes leben kannst. Indem du regelmäßig, kontinuierlich vom Heiligen Geist geleitet wirst. Nur die, die regelmäßig vom Heiligen Geist geleitet werden, leben als Söhne Gottes. Im weiteren Verlauf des 8. Kapitels des Römerbriefs wendet der Apostel Paulus diese Wahrheit über die Führung des Heiligen Geistes im Leben eines Christen spezifisch auf das Gebetsleben an. In den Versen 26 und 27 sagt er: So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er, der Geist, tritt so wie Gottes will für die Heiligen ein. Paulus sagt, dass sich der Geist unserer Schwachheit annimmt. Und den Worten des Paulus zufolge haben wir alle eine bestimmte spezifische Schwachheit. Dabei handelt es sich nicht um körperliches Unwohlsein oder eine Krankheit, sondern um einen Teil unserer fleischlichen Natur. Was ist diese Schwachheit? Die Schwachheit ist, dass wir nicht wissen, wofür wir in rechter Weise beten sollen. Oder, um es einmal auseinander zu dividieren, wir wissen nicht, wofür wir beten sollen und wir wissen nicht, wie wir dafür beten sollen. Paulus sagt, dass wir alle diese Schwachheit haben. Ist hier jemand, der dies anzweifelt und zu Paulus sagen möchte: Paulus, du hast Unrecht? Ich weiß immer, wofür ich beten soll, und ich weiß auch immer, wie ich dafür beten soll. Ich möchte mich nicht über dich lustig machen. Ich möchte lediglich klarstellen, dass die Bibel recht hat. Jeder von uns hat diese Schwachheit. Wir wissen nicht immer, wofür wir beten sollen, und selbst wenn, wissen wir oft immer noch nicht, wie wir dafür beten sollen. Dir mag vielleicht bewusst sein, dass dein Sohn oder dein Mann Gebet braucht, aber du weißt deswegen noch immer nicht, wie du beten sollst. Du hast also diese Schwachheit. Wie löst Gott dieses Problem? Indem der Heilige Geist kommt und sich deiner Schwachheit annimmt. Wie? Indem er das Ruder übernimmt und durch dich Fürbitte leistet und indem er so, wie Gottes will, betet. Was machst du also, wenn du nicht weißt, wie du Gottes Willen gemäß beten kannst? Was tust du, wenn du mit einer Not konfrontiert wirst und nicht weißt, was das eigentliche Problem ist und wie du dafür beten sollst? Du gibst die Leitung an den Heiligen Geist ab und sagst: Heiliger Geist, übernimm du die Leitung und bete durch mich. Das ist eine der wunderbaren Segnungen, die man in Anspruch nehmen kann, wenn man wahrhaftig im Heiligen Geist getauft ist. Darum bin ich der Auffassung, dass die Taufe im Heiligen Geist durch eine übernatürliche, verbale Äußerung vollendet werden muss, die nicht vom Gläubigen, sondern vom Heiligen Geist kommt. Oder vielmehr, der Heilige Geist lässt den Gläubigen in einer Sprache sprechen, die dieser nicht kennt. An diesem Punkt hat sich der Gläubige dem Heiligen Geist als Werkzeug zur Verfügung gestellt, durch das dieser beten kann. Der Geist selbst tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Er tritt so, wie Gottes will, für die Heiligen ein. Er spricht das Gebet, das Gott hören und erhören möchte. Wenn du zu Gott kommst und nicht in deiner eigenen Sprache beten kannst, aber dem Geist Gottes Freiraum gibst, damit er durch dich in einer unbekannten Sprache beten kann, betest du immer das Richtige. Ist das nicht eine wunderbare Erkenntnis? Woher weißt du, dass du das richtige Gebet sprichst? Weil der Heilige Geist dir das Gebet gibt und er gemäß der offenbarten Absicht Gottes betet. Was musst du also tun, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst? Wende dich an den Heiligen Geist und sage zu ihm: Heiliger Geist, übernimm du das Gebet. Gott hat sich auf wunderbare Weise um alles gekümmert, was wir als Gläubige brauchen. Paulus zufolge ist dies keine Sache, die nur für eine kleine Minderheit gedacht ist, sondern jeder Gläubige hat das Privileg, dass er den Heiligen Geist bitten kann, seine Sprachorgane und sein Wesen zu übernehmen, und auf diese Weise kann der Heilige Geist in unserem Innern ein Gebetstreffen abhalten und durch uns beten. Ich danke Gott für eine Ehefrau, die betet. Ich habe gemeinsam mit meiner Frau 25 Jahre lang gebetet. Es gibt einen Moment, in dem sie die Leitung an den Heiligen Geist abgibt, und in diesem Augenblick wird ihr Gebet prophetisch. Da betet nicht meine Frau, sondern der Geist Gottes betet durch sie. Ich bin oft über das, was sie betet, erstaunt. Es ist wirklich, ja, man könnte sagen, ehrfurchtgebietend. Wir waren beispielsweise einmal Ende Oktober in Dänemark, dem Heimatland meiner Frau in Kopenhagen. Wir hatten vor, den November in Großbritannien zu verbringen und beteten am Morgen gemeinsam im Bett sitzend, so wie wir es häufig tun. Meine Frau begann zu beten und sprach die folgenden Worte: Herr, gib uns schönes Wetter während unseres gesamten Aufenthalts in Großbritannien. Ich wäre fast aus dem Bett gefallen. Nach unserer Gebetszeit fragte ich sie, ob sie wisse, was sie da gebetet habe. Sie verneinte das. Ich sagte zu ihr: Du hast Gott gebeten, uns während unseres gesamten Aufenthalts in Großbritannien schönes Wetter zu geben. Sie konnte sich nicht einmal mehr an dieses Gebet erinnern. Es hatte nicht im geringsten etwas mit ihren eigenen Gedanken zu tun gehabt. Der Heilige Geist hatte ihr das Gebet gegeben. Ich sagte zu ihr: Du weißt doch, wie das Wetter im November in Großbritannien ist. Es ist kalt, feucht, neblig und ungemütlich. Wir haben lange genug in Großbritannien gewohnt, um dies zu wissen. Und wisst ihr, was geschehen ist? Wir fuhren nach Großbritannien und hatten den ganzen November über Frühlingswetter. All die Jahre, die ich in Großbritannien gelebt habe, habe ich niemals einen solchen November erlebt. Als wir am letzten Novembertag abreisten, kamen unsere Freunde zum Flughafen, um sich von uns zu verabschieden, und wir sagten zu ihnen: Passt auf, das Wetter wird jetzt schlechter werden. Seht ihr, wir wissen nicht, wofür wir beten sollen. Was tun wir? Wir überlassen die Sache dem Heiligen Geist. Die Lieblingsbibelstelle meiner Frau in Bezug auf Gebet lautet: Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Das steht in Psalm 81. Stell dem Heiligen Geist einfach deinen Mund zur Verfügung und er wird ihn füllen. Er sehnt sich danach, dies zu tun. Was kannst du tun, wenn du mit deinem begrenzten Verstand und deinen eingeschränkten, natürlichen, geistigen Mitteln nicht weiterkommst? Stell all das dem Heiligen Geist zur Verfügung. Er ist der Aufgabe gewachsen. Die Bibel sagt, dass wir ohne Unterlass beten sollen und dass unser Gebet nicht aufhören soll. Gibt es jemanden, der aus eigener natürlicher Kraft und mit seinem eigenen Verstand ohne Unterlass beten kann? Definitiv nein. Wenn du jedoch dem Heiligen Geist Einlass gewährst, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, wird er 24 Stunden am Tag in dir beten. Wusstest du, dass du im Schlaf beten kannst? Das ist eine Tatsache. Viele Menschen hat man stundenlang in Sprachen reden hören, während sie schliefen. Die Braut Christi sagt im Hohelied, ich schlief, aber mein Herz war wach. Das ist eines jener wundervollen Dinge, die über die Braut gesagt werden kann, während sich ihre Gedanken und ihr Körper im wunderbaren, erholsamen Schlaf befinden, ist ihr Herz wach und sie betet im Geist. Du kannst Stunden im Gebet verbringen und dennoch frisch wie der Morgentau aufwachen. Das ist Gebet auf der Ebene des offenbarten Willens Gottes. Auf diese Weise erlauben wir dem Heiligen Geist, sich unserer Schwachheit anzunehmen, die Kontrolle zu übernehmen und durch uns so zu beten, wie Gott es will. Lesen wir Epheser 3,20, wo es heißt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Versteht ihr? Die Erhörung unserer Gebete hängt von der Kraft ab, die in uns wirkt. Welche Kraft soll nach Gottes Willen in uns wirken? Die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist faszinierend zu sehen, dass Paulus in diesem Vers im Epheserbrief das, was er sagen will, kaum in Worte fassen kann. Er sagt, Gott vermag, über alles hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Ich möchte das auf eine einfache Weise veranschaulichen. Ich komme mit dem Größten, das ich mir vorstellen kann. Es ist das Äußerste, das ich je von Gott erbitten könnte. Das Maximum, das ich ersinnen kann. Paulus sagt, dass Gott uns mehr geben kann. Über alles hinaus und über die Maßen mehr. An diesem Punkt geht ihm sein Wortschatz aus. Und wie macht Gott das? Durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirkt. Wenn du mit deinem menschlichen Denken und deinem Vorstellungsvermögen bezüglich dessen, was Gott tun kann und soll, nicht weiterkommst, dann öffne dich für den Heiligen Geist und lass ihn dich auf eine höhere Gebetsebene bringen. Das ist die Gebetsebene, auf die jedes Kind Gottes Anspruch hat. Auf dieser Ebene sollen wir leben und uns bewegen. Auf der Ebene des übernatürlichen Gebets im Heiligen Geist mit einer Kraft, die über alles hinaus zu tun vermag, über alle Maßen mehr, als wir jemals erbitten oder uns mit unserem menschlichen Verstand vorstellen, erfassen oder begreifen können. Ich möchte nun zur siebten Bedingung kommen, die eng mit der sechsten verknüpft ist. Nummer 6 lautet, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Nummer 7 lautet, bete im Einklang mit dem Wort Gottes. Der wichtigste Punkt im Zusammenhang mit dem Gebet ist der Wille Gottes. Wenn ich dem Willen Gottes zufolge bete, wird Gott mich laut der Bibel hören. Und wenn ich weiß, dass Gott mich hört, weiß ich, dass meine Bitte erhört wird. Der zentrale Punkt ist der Wille Gottes. Was auch immer wir gemäß seines Willens beten, wird uns zuteil. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Wo wird der Wille Gottes offenbart? Die Antwort lautet in seinem Wort. Die große Offenbarung des Willens Gottes ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist vom Anfang bis Ende voll von göttlichen Verheißungen. Der Apostel Petrus nennt sie kostbare und überaus große Verheißungen. Weißt du, was diese Verheißungen sind? Sie sind die Offenbarung des Willens Gottes. Die Verheißungen Gottes sind der Wille Gottes. Wenn du eine Verheißung entdeckst, die etwas mit deiner Situation zu tun hat und deiner Not begegnet, dann ist diese Verheißung aus dem Wort Gottes Gottes Wille für dich. Gott hat nie etwas verheißen, was nicht seinem Willen entsprochen hätte. Er wäre niemals so inkonsequent, dass er eine gegebene Verheißung zurückziehen und auf dein Bitten hin antworten würde, nun, ich habe es zwar verheißen, aber ich will es nicht tun. Wie könnte Gott jemals so etwas sagen und so inkonsequent sein? Das große Geheimnis, das für unser Gebet so entscheidend ist, wird in dieser siebten Bedingung zusammengefasst. Wir müssen im Einklang mit dem Wort Gottes beten. Im Wort Gottes wird der Wille Gottes offenbar. Ich möchte euch zwei Beispiele vor Augen führen, um dies zu verdeutlichen. Eines aus dem Alten und eines aus dem Neuen Testament. In 1. Chronik 17 lesen wir über eine Begebenheit aus dem Leben Davids. Wir wollen nicht das ganze Kapitel lesen, aber es geht hier darum, dass David als König eingesetzt worden war, siegreich war, in Frieden lebte, alles in Fülle hatte, einschließlich eines schönen Hauses. Und als er so in seinem Haus saß und nachdachte, kam ihm folgender Gedanke: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Bundeslade des Herrn aber wohnt unter Zeltdecken. Deshalb sagte er zum Propheten Nathan: Ich werde ein Haus bauen für die Lade des Bundes des Herrn. Nathan antwortete ihm: Tu alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Aber in der folgenden Nacht sprach Gott zu Nathan, dem Propheten: Geh hin und sag zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen. So verkündige ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Ist das nicht wunderbar? Das ist mit über alles hinaus und über die Maßen mehr gemeint. David dachte bei sich: Was ist das Größte, das ich für Gott tun kann? Ihm ein Haus zu bauen. Gott erwidert darauf: Nein, David, du wirst mir kein Haus bauen, dein Sohn wird dies tun. Aber weißt du, was ich für dich tun werde? Ich werde dir ein Haus bauen. In 1. Chronik 17, 16 lesen wir eine Stelle, nachdem David diese Nachricht erhalten hat. Und es heißt hier: Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder. Mir gefällt der Gedanke, sich vor dem Herrn niederzusetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich längere Zeit knie, wird dies für mich ziemlich unbequem. Es gibt in der Bibel keinen Hinweis darauf, dass man nur kniend beten kann. Wisst ihr, in welcher Haltung sich die Anwesenden gerade befanden, als am Pfingsttag der Heilige Geist herniederkam? Sie saßen. David setzte sich vor dem allmächtigen Gott nieder, entspannte sich und sagte: Gott, du warst so gut zu mir. Ich möchte mir ein wenig Zeit nehmen, um dich zu ehren und dir für deine Güte zu danken. Ich hatte die Idee, dir ein Haus zu bauen, und nun sagst du mir, dass du für mich ein Haus bauen wirst. Ihr müsst wissen, dass mit dem Wort Haus in der Bibel nicht in erster Linie ein Gebäude, sondern eine Familie, also ein Haushalt, gemeint ist. Gott hat David also verheißen, dass sein Haus und sein Geschlecht kein Ende haben würden und dass einer seiner Nachkommen für immer und ewig auf dem Thron sitzen und über ganz Israel und alle Nationen herrschen würde. Und David sagte: Herr, ich möchte mich einfach vor dir niedersetzen, um dich zu ehren und meine Dankbarkeit dir gegenüber zum Ausdruck bringen. In Vers 23 desselben 17. Kapitels finden wir die folgenden Worte Davids, die meines Erachtens der Schlüssel zur Gebetserhörung sind. Und nun, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, möge sich ewig als zuverlässig erweisen und tue, wie du geredet hast. Diese fünf kurzen Wörter sind der Kern effektiven Gebets. Tue, wie du geredet hast. Herr, du hast es gesagt, bitte tu es. Wenn Gott gesagt hat, dass er es tun wird, und du ihn bittest, dass er es tun wird, dann kannst du sicher sein, dass er es tun wird. Seine Verheißungen sind die Offenbarung seines Willens. Beachtet die Schönheit dieses Gebets, das Wort, das du geredet hast, möge sich ewig als zuverlässig erweisen. Ich habe es nicht geredet, ich habe nicht einmal daran gedacht. Es ist weit über dem, was ich mir vorstellen, wünschen oder erbitten kann, aber du, Herr, hast es geredet. So bitte ich dich, tu es. Und beachtet auch die Motivation, mit der David betet, das ist wirklich wunderbar, Vers 24. Ja, es möge sich als zuverlässig erweisen, auf dass dein Name verherrlicht sei für ewig. Nicht der Name Davids soll groß werden, sondern der Name des Herrn. Das ist ein vorbildliches Gebet. Das Wort, das du geredet hast, möge sich ewig als zuverlässig erweisen. Tu, wie du geredet hast, auf dass dein Name verherrlicht sei für ewig. Wisst ihr, was der Schlüssel ist? Wir müssen die Verheißungen Gottes kennen, denn wenn du nicht weißt, was Gott in seinem Wort verheißen hat, kannst du schwerlich zu ihm gehen und sagen: Herr, du hast es verheißen, bitte tu es. Du musst den Geist und das Wort vereinen. Und das ist das Geheimnis vom effektiven Gebet. Das Wort und der Geist müssen zusammenkommen, damit für dich die gesamte kreative Kraft und Fähigkeit des allmächtigen Gottes verfügbar wird. Wie hat Gott das Universum geschaffen? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Psalm 33,6: Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht, und all ihr Heer durch den Geist seines Mundes. Das Wort und der Geist Gottes haben zusammen das Universum erschaffen. Wenn du den Geist und das Wort Gottes zusammenbringst, wirkt die kreative Kraft des allmächtigen Gottes durch dein Gebet. Dann wird er über alles hinaus tun, über die Maßen mehr, als du erbitten oder erdenken kannst. Mit deinem menschlichen Verstand kannst du lediglich auf irdischer Ebene beten. Die Verheißungen Gottes sind jedoch auf göttlicher Ebene. Sie sind auf einem völlig anderen Niveau. Durch den Heiligen Geist kannst du deine eigenen Fähigkeiten hinter dir lassen und Zugang zu den Möglichkeiten Gottes erhalten. Mach deinen Willen mit dem Willen Gottes, wie er in seinem Wort offenbart ist, eins, und du wirst erleben, wie deine Bitten erhört werden. Und nun unser Beispiel aus dem Neuen Testament, Lukas 1. Manchmal frage ich die Leute, was glaubt ihr, was außer der Person des Herrn Jesus selbst das größte Wunder war, das je in einem Menschen stattgefunden hat? Für gewöhnlich bekomme ich unterschiedliche Antworten. Manchmal sagt jemand die Auferweckung des Lazarus, nachdem er schon 4 Tage im Grab war. Ich will dem nicht widersprechen, aber meine persönliche Meinung ist, dass das größte Wunder, das sich jemals im Leben eines gewöhnlichen Menschen ereignet hat, die Empfängnis Jesu im Leib der Jungfrau Maria war, wodurch sie die Mutter des Sohnes Gottes wurde. Und wie ist es dazu gekommen? Als sie einen einfachen Satz sprach. Der Engel teilte ihr mit, dass sie Gnade vor Gott gefunden habe und einen Sohn bekommen werde, und sie fragte, wie dies wohl möglich sei. Der Engel antwortete ihr, dass die Kraft des Heiligen Geist über sie kommen werde. Und daraufhin sagte Maria, und das sollten wir jetzt lesen, Lukas 1, 37, denn für Gott ist nichts unmöglich. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Anders ausgedrückt, jedes Wort Gottes trägt in sich die Kraft seiner eigenen Erfüllung. Maria erhielt das Wort Gottes durch einen Engel. In diesem Wort lag die Kraft für seine eigene Erfüllung. Als sie das Wort bekam, kam auch die Kraft über sie, die dieses Wort erfüllen konnte. In Lukas 1, 38 lesen wir, wie Maria darauf reagierte. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Dies gipfelte im größten Wunder der Menschheitsgeschichte. Wenn ihr große Dinge haben wollt, wenn ihr Dinge haben wollt, die über alles hinausgehen, über die Maßen mehr sind, als wir erbitten oder erdenken können, dann müsst ihr beten, dass alles nach dem Wort Gottes geschehe. Ich hoffe, dass ich euch davon überzeugen kann. Wenn ihr auf der Ebene des Wortes Gottes betet, betet ihr auf einem Niveau, das weit über dem steht, was wir uns wünschen, erbitten oder erdenken können. Beachtet bitte, dass diese beiden Gebete direkt mit dem Kommen des Herrn Jesus verbunden sind. David war der Vorfahre Jesu, und in dem Abschnitt, den wir in 1. Chronik 17 betrachtet haben, wurde ihm von Gott ein Nachkomme verheißen. Diese Verheißung wurde durch die Geburt Jesu erfüllt, der seine Empfängnis im Leib der Jungfrau Maria vorausging. Beachtet bitte auch, dass in beiden Fällen das Schlüsselgebet dasselbe aussagt. Gott, es geschehe so, wie du geredet hast. Du kannst kein höheres oder effektiveres Gebet sprechen, als wenn du geleitet vom Heiligen Geist und dem Wort mit der Verheißung, die zu dir und deiner Situation passt, zu Gott hingehst und betest, Gott, es geschehe so, wie du geredet hast. Das ist das Geheimnis effektiven Betens. Fassen wir nun die 7 genannten Bedingungen noch einmal zusammen. Erstens, im Namen Jesu. Zweitens, mit Lobpreis und Danksagung. Drittens, ohne Verdammnis und freimütig. Viertens, mit der richtigen Motivation zur Ehre Gottes. Fünftens, die rechten Beziehungen, jedem anderen Menschen vergeben. Sechstens und siebtens, lass dich vom Heiligen Geist leiten und bete im Einklang mit dem Wort Gottes. Abschließend möchte ich kurz noch einen weiteren Punkt besprechen. Schlagt bitte Matthäus 18 auf und lest mit mir die Verse 19 und 20. Hier geht es um die Gebetssinfonie, wie ich es nennen möchte. Ich verwende das Wort Symphonie ganz absichtlich und mit Bedacht. Ich lese euch die Stelle erst einmal vor und dann betrachten wir diese Aussagen Jesu. Matthäus 18, 19 und 20. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Betrachten wir zunächst Vers 20, wo es im Deutschen heißt, wo zwei oder drei versammelt sind, heißt es im Griechischen wörtlich, wo zwei oder drei zusammengeführt wurden. Wir haben hier also die folgende Aussage, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammengeführt wurden, da bin ich in ihrer Mitte. Wenn wir über die Zusammenführung von Menschen sprechen, ergibt sich automatisch die Frage, von wem werden sie zusammengeführt? In Römer 8,14 haben wir gelesen, dass uns der Heilige Geist leitet. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Jesus sagt also, wo zwei oder drei durch die Leitung des Heiligen Geistes in meinem Namen als Brennpunkt zusammengebracht, zusammengeführt werden, da bin ich in ihrer Mitte. Er hat nicht gesagt, wenn zwei Baptisten zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte, oder wenn zwei Pfingstler zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Viele Leute wenden diese Bibelstelle in falscher Weise an. Jesus sagt nicht, wenn sich der Kirchenvorstand trifft, bin ich in seiner Mitte, weil es ihm in vielen Fällen wohl peinlich wäre, bei diesen Treffen dabei zu sein. Er sagt aber, wo zwei oder drei durch den Heiligen Geist in meinem Namen zusammengeführt wurden, könnt ihr auf meine Gegenwart zählen. Viele Leute missbrauchen diese Verheißung. Sie reden über die Gegenwart Jesu, wenn er, das könnt ihr mir glauben, weit, weit weg ist. Jesus hat sich nur da an seine Verheißung gebunden, wo Menschen durch den Geist geführt werden, um in seinem Namen zusammenzukommen. Ich nenne das die grundlegende Zelleinheit des Leibes Christi. Die kleinste Einheit innerhalb des Leibes Christi besteht aus zwei oder drei Menschen, die vom Heiligen Geist an einem Treffpunkt zusammengeführt wurden, der Name Jesu ist. Hier ist Jesus in ihrer Mitte. Zurück zu Vers 19. Jesus sagt hier in direkter Verbindung zu dem eben besprochenen, wenn zwei von euch, zwei ist das absolute Minimum, auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden. Der Schlüsselbegriff hier ist das Wort übereinkommen. Es geht nicht um eine verstandesmäßige Vereinbarung. Es geht auch nicht einfach darum, etwas auf eine Gebetsliste zu setzen und zu sagen, hierfür wollen wir jetzt beten. Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass wir es schon oft erlebt haben, dass Leute vom Verstand her gesagt haben, wir stimmen zu, dass wir für Bruder Smith, der im Krankenhaus liegt, beten. Bruder Smith wird jedoch nicht aus dem Krankenhaus entlassen, sondern verstirbt. Es ist nichts geschehen, weil Jesus nicht einfach über eine verstandesmäßige Vereinbarung gesprochen hat. Es ging ihm hier nicht nur um eine rein intellektuelle Zustimmung. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, heißt Symphonai. Das ist ein Ausdruck aus dem Musikbereich, von dem sich direkt unser Wort Sinfonie ableitet. Wenn zwei von euch sinfonieren, könnte man sagen, also eine Symphonie bilden, das heißt in vollständiger Harmonie zusammenkommen, um irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden. Ich halte diese Verheißung Jesu für so wichtig, dass ich sie gerne analysieren möchte. Ich verstehe es so und ich möchte nun dieses Bild von der Symphonie und dem Orchester aufgreifen. Ich bin kein Profimusiker. Ich habe mich mit klassischer Musik beschäftigt und mich daran erfreut. Aber ich bin kein Profi. Ich weiß, dass man, wenn man eine Symphonie aufführen möchte, außer dem Orchester, zwei wichtige Dinge braucht. Zum einen braucht man eine Partitur, also die Noten, und zum anderen braucht man einen Dirigenten, der die Instrumente in Einklang und in Übereinstimmung mit der Partitur bringt. Die zwei grundlegenden Voraussetzungen sind also der Dirigent und die Partitur. Ich glaube, dass dies genau das darstellt, was Jesus meinte, als er sagte, wenn zwei von euch symphonieren, irgendeine Sache zu erbitten. Wer ist der Dirigent? Der Heilige Geist. Was ist die Partitur? Wir haben uns bereits damit beschäftigt, der offenbarte Wille Gottes in seinem Wort. Wenn nun der Heilige Geist zwei Menschen in vollkommenem Einklang bezüglich des Willens Gottes, so wie er in der Bibel offenbart ist, an einem Ort zusammenbringt, ist das die Partitur. Dann wird ihnen alles, was sie erbitten, zuteil werden. Und das ist die Grundlage für effektives Gebet. Der Heilige Geist bringt zwei oder mehr Menschen in vollkommene Übereinstimmung bezüglich des Willens Gottes, wie dieser durch den Dirigenten, also den Heiligen Geist, anhand der Partitur, also das Wort Gottes, offenbart und ausgelegt wird. Wenn wir den Dirigenten, die Partitur und das Orchester haben, sehen wir auch entsprechende Resultate. Wenn nicht, sind alles nur leere Worte. Am Ende dieser Predigt möchte ich noch einmal betonen, dass meiner Meinung nach das größte Problem der meisten Christen das eigene Heim ist. Hier fangen die Probleme an, Hier werden sie gelöst, hier ist der Ort, an dem der Heilige Geist am Volk Gottes arbeitet. Lesen wir abschließend 1. Petrus 3,7. Ihr Männer ebenso, wohnt mit euren Frauen zusammen mit Einsicht und Verständnis für eure Beziehung und gebt ihnen als dem schwächeren Gefäß Ehre, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ihr seht also, dass Disharmonie Gebet verhindert. Was müssen wir in unserem Zuhause erreichen, damit unsere Gebete erhört werden? Wir brauchen eine Symphonie. Wenn das Wort Gottes offenbart und vom Heiligen Geist ausgelegt wird und Mann und Frau auf der Grundlage des offenbarten Willens Gottes zusammenkommen, ist das Ergebnis effektives Gebet in Einklang. Ich weiß nicht, wie viele Eltern schon zu mir gekommen sind und sich über ihre rebellischen Kinder beschwert haben. Sie haben damit sicherlich recht, aber ich sage euch, es gibt einen Grund für Rebellion. Und der häufigste Grund hierfür ist Disharmonie zwischen den Eltern. Deshalb ist die Lösung für Rebellion: Vater und Mutter sollen in Harmonie zusammenkommen, sich im Gebet eins machen und im Einklang für ihre Kinder beten. Und dann wird Gott ihr Gebet erhören. Ich glaube, dass derzeit der oberste Punkt auf Gottes Tagesordnung die Wiederherstellung des Einklangs im Zuhause der Christen ist. Wenn einer der Ehepartner nicht gläubig ist, ist dies eine andere Geschichte. Doch wenn beide Partner gläubig sind und bezeugen können, im Heiligen Geist getauft zu sein und dennoch keinen Einklang finden, wird das Evangelium umsonst gepredigt. Ich sage den Leuten, wenn sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau vorgeben, gläubig zu sein, in ihrem Zuhause aber kein Einklang herrscht, dann sollen sie um Himmels Willen nicht rausgehen und das Evangelium predigen. In der Welt gibt es schon genügend Disharmonie. Wenn das alles ist, was du anzubieten hast, dann exportiere es nicht auch noch. Wenn es zu Hause nicht funktioniert, funktioniert es nirgends. Glaubt ihr das? Das ist die einfachste Logik. Nun, ich sagte, dies sei die erste Kassette in einer Serie. Und in den folgenden Predigten werden wir weitergehen und bestimmte Teile dieser Partitur, bestimmte Schriftstellen betrachten, die wir uns vom Heiligen Geist auslegen lassen wollen, damit wir im Einklang mit dem offenbarten Willen Gottes als Symphonieorchester zusammenkommen können. Ich möchte aber, dass ihr dieses Konzept der göttlichen Symphonie mit nach Hause nehmt. Dieses Konzept vom Gebet in Harmonie durch den Heiligen Geist, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, wie er in seinem Wort offenbart wird. Das Thema aller nachfolgenden Predigten wird der durch das Wort Gottes offenbarte Wille Gottes sein und wie wir darin in Harmonie zusammenkommen können.